Gleich geht es los mit der neuesten Episode Rausgehört. Vorher noch ein kurzer Hinweis. Die Freiluftsaison geht wieder los. Erlebe hochwertiges Abenteuer-Equipment zum Anfassen und Ausprobieren. Dazu spannende Vorträge, Workshops und entspannte Abende in den coolsten Outdoor-Locations deutschlandweit. Auch in deiner Nähe. Check jetzt alle Termine auf globetrotter.de/freiluft und komm kostenlos vorbei.
Rausgehört.
Da ist dann die Frage immer intensiver geworden, ja, was tun wir denn eigentlich? Wir tragen nur extrem schwere Rucksäcke irgendwo durch ganz grausiges Gelände herum. Und wieso macht ein klar denkender Mensch eigentlich sowas?
Es ist diese Frage, die sich jede Abenteurerin, jeder Abenteurer irgendwann selbst stellt und immer wieder gestellt bekommt. Eine Frage, auf die es keine einfache Antwort gibt. Warum? Warum tust du das? Warum begibst du dich immer wieder in Gefahr? Was ist der Reiz daran? Johannes, Max und Pauli kennen sich schon lange. Sie lieben die Berge, den Schnee, das Skifahren, den Nervenkitzel, wenn es nur noch nach unten geht. Und sie stellen sich in einem Filmprojekt genau diese Frage. Warum? Ich möchte von den Machern von The Why wissen, wie sie die Dreharbeiten in Südtirol und Tadschikistan erlebt haben, was dahinter den Kulissen alles passiert ist und natürlich, ob sie Antworten auf diese eine Frage gefunden haben. Die Frage nach dem Warum. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Ja, okay, ich glaube, das wird ein spannendes Experiment heute. Vier Jungs, vier Orte, jeder mit so einem Mikro am Start und alle irgendwie übers Telefon verbunden. Wir können ja gerade mal so eine Rundschaltung machen, wie so Korrespondenten im Fernsehen. Wo sitzt ihr gerade? Wie sieht's bei euch aus? Johannes, fang du mal an.
Ich hock in meinem Schlafzimmer.
Also, okay.
weil da ist die Akustik am besten. Dämpft schön alles. Eigentlich wollte ich im Büro sitzen, aber nachdem ich heute Skifahren war, habe ich gesagt, ich gehe nicht mehr ins Büro.
Max, wie ist bei dir?
Ich sitze gerade zu Hause, war leider nicht Skifahren, wollte gerade auch ins Schlafzimmer runter oder rüber, aber da war der Ofen so laut und deswegen bin ich jetzt doch wieder im Büro gelandet. Hier ist leider gerade total Chaos, weil ich irgendwelche Skischuhe probiert habe und so, aber ja, freue mich auf den Winter.
Pauli, bei dir sind wir jetzt besonders gespannt, der Psychologe in der Runde. Wie dürfen wir uns gerade deine Situation vorstellen?
Ich sitze in der Stube in Südtirol, schaue bei Fenster raus und sehe verschneite Berge. Also alles Ach, gut cool. hier.
Ah, sehr schön, sehr schön. Ja, eine Episode über die ganz großen Fragen des Abenteuerlebens. Ein bisschen Metaebene heute und ganz viel Schnee und Adrenalin. Ich glaube, so kann man es beschreiben. Jetzt im Podcast.
Rausgehört.
Ja, Jungs, bevor wir uns ins Abenteuer stürzen, stellt euch doch kurz nochmal vor und vor allem sagt doch mal gerade, was eure spannende Rolle beim Filmprojekt gewesen ist. Also Johannes, genannt Joi, du warst ja als Skifahrer vor allem auch dabei, als Ideengeber, so kann man es glaube ich sagen, ne?
Ja, also habe halt ein bisschen drüber nachgedacht, was mich halt interessieren würde. Und mir hat halt früher immer geärgert, wenn man das jetzt in diese Skifilme gesehen hat, da hat man immer irgendeinen Athleten irgendwo ein schönes Platzl hingekockt und der Athlet hat dahin geschwellt und hat halt mehr oder weniger irgendwas gesagt. Und das war mir irgendwie nie so richtig genug als Antwort, dass die Athleten halt immer nur sagen, ach, ich lebe im Moment und alles ist so schön und toll und fertig. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt würde ich das halt einmal genauer hinterfragen. Und dazu habe ich mir einfach auch gedacht, ja, da braucht man natürlich eine externe Person, aber jetzt mich nicht auf die Couch zu legen und dann drüber philosophieren, was man macht, sondern das halt wirklich raus ins Gelände mitnehmen und dann wirklich dort vor Ort einmal wirklich der Sache auf den Grund zu gehen. Und das war jetzt mal meine Grundidee und dann haben wir halt mal geschaut, okay, wer kann das natürlich umsetzen, einerseits filmerisch und regietechnisch und natürlich wer kann die Person sein, die natürlich mit ins Gelände geht. Da braucht man natürlich einen berggängigen Psychologen und da gibt's einen ganz tollen in Südtirol, aber ich glaube, der ist also schon relativ alleine auf dem Gebiet. Ein berggängiger Psychologe ist mir sonst noch nie untergekommen, sagen wir mal so. Und von dem her hat sich dann schon recht gut zusammengewürfelt. Und dadurch, dass wir halt 2019 auch in Tadschikistan waren und auch schon dort ziemlich viel drüber überlegt haben, warum man sowas macht. Also da waren wir mit dem Fabian Lentsch und mit dem Max eben. Das ist natürlich ziemlich in die Hose gegangen. Und aus dem raus ist es eigentlich entstanden, okay, jetzt wollen wir mal dieser Sache auf den Grund gehen. Ja, das warum.
Okay. Ja, Max, du bist ja auch viel zu sehen, ihr sowieso, alle drei ja eigentlich seid, ja, habt auch eure eigenen Rollen in diesem Film. Max, du bist ja vor allem so als Freerider unterwegs, auch als Fotograf verdienst du ein bisschen dein Geld. Was war für dich so das, ja, der wichtige Moment, wo du gesagt hast, okay, cool, cooles Projekt, ich bin dabei?
Ich glaube, das war schon davor so ein Punkt, also eben, wo wir in Tadschikistan, wo eben einiges schiefgelaufen ist. Also schiefgelaufen im Sinne von, dass wir nicht das Ziel erreicht haben, was wir umsetzen wollten. Aber im Endeffekt haben wir irgendwo unser Ziel erreicht und das war eben das Erlebnis, was wir dort hatten. Aber dort war schon immer diese Frage im Raum gestanden, wieso macht man das Ganze? Und wenn man danach eben nach Hause gekommen ist, und der Familie irgendwie erzählt hat, was man da gemacht hat, haben sie alle ein bisschen so skeptisch angeschaut. Aber das Ganze eben zu erklären, war dann schon immer so ein bisschen das Schwierige, wieso man das Ganze macht. Und wie der Joey dann eben gesagt hat, ja, also in die Richtung mal was zu machen, wäre richtig cool. Und da habe ich natürlich gesagt, ja, auf jeden Fall mit da rein.
Ja, ich habe gleich zu Tadschikistan tatsächlich einige Fragen, weil das ist ja auch ein großer Teil im Film, wo man euch dann sieht, wie ihr da den Berg hochkraxelt tagelang. Pauli, an dich vorab noch die Frage, dass wir dich auch noch ein bisschen kennenlernen. Du bist ja nicht irgendein Psychologe, sondern beschäftigst dich ganz klar auch mit Abenteurerinnen und Abenteurern, mit den Bergen, mit dem Schnee, nicht nur privat, sondern wirklich auch beruflich als Psychologe. Beschreib mal, was genau ist so dein Job?
Also mein Hintergrund ist, dass ich Bergführer bin und Psychologe. Und die Tätigkeit, die ich mache, ist, dass ich Menschen, die ich begleite, das mache ich halt draußen am Berg. Das kann vom Spazieren über Wandern, von Klettern bis Bergsteigen sein oder im Winter mit den Skiern. Und da bespreche ich einfach die Themen, mit denen die kommen, private oder berufliche Themen. Und es sind eigentlich immer Themen, die nicht klinisch sind, also die nicht therapiepflichtig sind. Aber trotzdem solche Probleme, die die Menschen mit einem Externen besprechen wollen. Und so bin ich dann unterwegs draußen, ja.
Ich finde das richtig cool, dass ihr so zusammengefunden habt über dieses Projekt. Klar, ihr kanntet euch vorher wahrscheinlich auch schon, habt so ein bisschen gemeinsam wahrscheinlich überlegt bei einem Glühwein oder was auch immer, was könnte man so machen? So, und dann seid ihr 2019 eben in Tadschikistan gewesen. Da waren dann die ersten Dreharbeiten für diesen Film. Man kann ja sagen, ihr seid professionelle Filmproduzenten, aber trotzdem war dieser Plan und diese Reise dann ja doch einzigartig. Wie habt ihr euch eigentlich darauf vorbereitet? War vorher schon klar, wer welche Rolle hat, wer was mit hochträgt, wer was mit einbringt in diesen Film? Oder seid ihr auch so ein bisschen offen in dieses Projekt gestartet, Johannes?
Ja, also man muss ja sagen, also nach Tadschikistan sind wir gefahren 2019 jetzt nicht mit dem Grund, mit dem Hintergedanke für den Film, was wir jetzt gemacht haben, den Warum-Film, der Why-Film, sondern eben klassisch Ski-Expedition. Also ich habe halt mal wieder ein bisschen zu viel Zeit gehabt und habe ein bisschen auf Google Earth umeinander geschaut und geschaut, wo kann man auf diesem Planeten toll Skifahren und wie realistisch ist es, dorthin zu kommen dann auch. Und dann fängt man halt zu recherchieren an und das schaut dann alles auf diesem digitalen Globus wunderbar einfach, sagen wir mal unter Anführungszeichen, aus. Da muss man halt schauen, wie man das logistisch erledigt und dann habe ich einfach mal angefangen zusammen zu trommeln, wer denn Lust hat auf sowas. Und dann ist eben der Fabian und der Max, die waren da Feuer und Flamme gleich mal. Die habe ich gleich mal überzeugt mit meinem Plan. Wie einfach das doch wäre, dorthin zu kommen, sagen wir mal so. Und dann zusätzlich haben wir noch den Simon Tuspas mit an Bord gehabt, unser Filmer und Packesel, könnte man sagen, der, glaube ich, endlos Energie hat, weil der hat einfach wirklich, der hat nicht nur alles tragen müssen, also an Kameraequipment und sein eigenes Zeug, sondern hat gleichzeitig das dann auch noch alles dokumentiert und er hat wirklich alles gefilmt, alles. Jede Sekunde hat er durchgefilmt in Tadschikistan. Und dann vor Ort haben wir eben recht viele Baustellen gehabt, verschiedenst von logistisch bis, ja, das war halt eigentlich, jede Stunde war anders und da hat man dann ziemlich flexibel agieren müssen. Wer nimmt was, wo packen wir wie was ein, wer kann jetzt mehr tragen, wer kann weniger tragen. Der Fabian hat ja dann immer Knie weg gehabt. Das haben dann eben teilweise ich, der Max und der Simon kompensieren müssen in einer gewissen Weise, weil er nichts mehr tragen hat können. Dafür haben wir dann doppelt so viel tragen müssen. Und das ist eigentlich, das ist mehr oder weniger 3 Wochen so rumgegangen, dieses Dauerimprovisieren, wo dann schlussendlich eben kein Skifahren rauskommen ist, sagen wir mal so. Und da ist dann die Frage immer intensiver geworden, ja, was tun wir denn eigentlich? Wir tragen nur extrem schwere Rucksäcke irgendwo durch ganz grausiges Gelände herum. Und wieso macht ein klar denkender Mensch eigentlich sowas? Ja, also jetzt sagen wir das ist einmal so lapidar erklärt, sagen wir mal. Ja,
okay. Ich durfte mir den Film ja auch schon anschauen und ich finde, der zeigt sehr beeindruckend, wie rau die Natur in Tadschikistan sein kann. Ist ja so eine Mischung aus Geröll und Schnee, dann diese unfassbare Kälte, aber auch dann ja Sonne, die euch, wie ich fand, so ein cooles Dauergrinsen ins Gesicht gezaubert hat und auch für mega schöne Bilder gesorgt hat. Max, wie habt ihr denn das Land so erlebt? Also wie würdest du Tadschikistan so im Nachhinein beschreiben?
Ja, wir sind ja dort angekommen, ich bin mit relativ wenig irgendwie Vorahnung dahin gefahren. Also ich hatte mich jetzt wenig informiert, was mich da vom Land erwartet, aber genau das Land und nicht die Berge waren das, was mich eigentlich da besonders beeindruckt hat, weil wir sind da im Endeffekt, ich glaube, 2 Tage mit einem Jeep irgendwie durch die Gegend gefahren, an der afghanischen Grenze entlang und sind dann in so einem kleinen Ort gelandet und dieser Ort ist halt, kann man sich so vorstellen, das sind vielleicht 20 Häuser und jedes Haus hat so seinen eigenen kleinen Acker vor der Tür und dieser Acker wird dann mit einem Ochsen umgepflügt, der im ganzen Ort geschert wird und alle treffen sich einmal die Woche zusammen und machen da das Brot. Also super einfache Leute und natürlich waren wir da so ein bisschen die Leute vom Mond, die da mit der ganzen Equipment aufgetaucht sind. Was uns auch so ein bisschen, ich sag mal, schlechtes Gewissen irgendwo so eingebracht hat. Aber andererseits sind wir dort enorm warm eben aufgenommen worden und hatten dann auch eine sehr, sehr gute Zeit bei den Menschen dort und waren da im Endeffekt in 2 Wochen bei einer Familie untergebracht. Und ich glaube, eine wärmere Verständigung, ohne dass man die Sprache sprechen kann man sich nicht vorstellen. Also die Leute haben mich da besonders beeindruckt eigentlich.
Okay, das heißt auch das Zwischenmenschliche, das sieht man ja auch im Film, nicht nur zwischen euch, sondern auch wie ihr dort vor Ort Unterstützung hattet. Die haben euch ja teilweise geholfen, die haben ihre Esel zur Verfügung gestellt beim doch sehr beschwerlichen Weg nach oben auf dem Berg. Was hat das mit euch gemacht, dieses Land so zu erkunden und auch diese Hilfsbereitschaft zu spüren?
Naja, es hat einen ein bisschen auf jeden Fall auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht, was man braucht zum Leben und auch um zu sehen, was für ein Luxus wir hier leben und was wir hier alles brauchen, was wir eigentlich nicht brauchen. Ja, wie schön eigentlich das Leben sein kann mit so wenig auch. Obwohl das jetzt natürlich von außen betrachtet ein bisschen heroisch sich anhört, weil wir ja alles haben und ja.
Ja, aber ich finde, man merkt sehr schön, wie ihr damit mit Respekt auch in der Natur unterwegs seid, den Respekt den Menschen gegenüber, aber auch der Natur gegenüber. Also ihr zieht nicht so auf Teufel komm raus euer Projekt durch. Und also ich glaube, ihr benehmt euch da so, ja, wie ihr es euch wahrscheinlich in den schönsten Träumen auch erwartet habt. Aber, und jetzt ist so ein bisschen der Knackpunkt der Geschichte, es ist ja nicht gut gegangen am Ende. Ihr habt eben euer Ziel nicht erreicht. Johannes, was genau ist passiert und was ist schief gegangen?
Also unser Plan war, also ich habe da so eine Gegend rausgesucht auf dem Gletscher oben, auf zwischen 4.500 und 5.000 Meter, was halt extrem gut zum Skifahren ausgeschaut hat, auf die Satellitenbilder. Da wollten wir hin und haben eben das alles logistisch organisiert und haben dann einfach probiert, da mal rauf zu kommen, auf dieses Gletscherplateau auf 4.500 Meter. Und das hat dann einfach statt 2 Tage Zustieg dann schon einmal, irgendwann hat es dann glaube ich 7 Tage schon gebraucht, weil einfach schon eben am Anfang dazu. Der allererste Zustieg mit die Esel war schon sehr schwerlich, hat dann aber funktioniert. Dann hat eben der Fabian so Knieweh bekommen. Dann haben wir noch extrem viel schlechtes Wetter gehabt. Wir haben schlussendlich viel mehr Equipment mitgehabt, als wir ihn unter einmal eben tragen haben können. Deswegen haben wir eigentlich jede Etappe doppelt machen müssen. Insbesondere, weil der Fabian eben auch ausgefallen ist und wir halt so viel Essen auch mitgenommen haben, dass wir immer doppelt gehen haben müssen. Und das Wetter ist einfach nicht besser geworden. Und wenn man im Nebel steht, dann auf 3.500 Meter auf einmal in einem fremden Land, dann weiß man halt irgendwann nicht mehr ganz, wohin man navigieren soll, auf einem Gletscher, den man noch nie gesehen hat zum Beispiel. Das kostet dann einfach Zeit und es sind dann ständig die Lawinen von allen Seiten daher gedonnert. Und dann wirklich beim letzten Aufschwung ist uns sogar schon, also in einem recht, ja, halbsteilen Hang, würde ich sagen, ist uns wirklich dann selber ein Schneebrett abgegangen. Und das war dann wirklich der finale Eye-Opener. Das funktioniert einfach nicht, weil wenn wir jetzt dann weitermachen, dann ist die Kacke am Dampfen, würde ich sagen. Also dann passiert wirklich was. Und auf das will sich natürlich niemand einlassen, weil da hört sich dann wirklich auf mit dem Risiko, wo man sagt, ich, nur damit ich jetzt Ski fahre, brauche ich nicht mein Leben jetzt wirklich so offensichtlich riskieren. Aber wir haben es dann halt schon recht weit gepusht, sagen wir mal so. Und sind dann halt einfach wirklich nicht zum Skifahren gekommen. Also man muss schon sagen, es ist jetzt keine so eine Negativerfahrung, dass jetzt wirklich extrem was Schlimmes passiert ist, Gott sei Dank. Dass jetzt wirklich jemand verschüttet gewesen wäre in dieser Lawine. Nachdem der Hang da relativ kurz oder war, oder sagen wir mal nur so ein kleines Schneebrett abgegangen ist, hat es da niemanden verschüttet, aber weiter treiben muss man es dann einfach nicht. Und dann, ja, dann ist man halt um die halbe Welt gereist und kommt nicht zu dem, was man eigentlich machen wollte. Natürlich, wir wollten ja natürlich auch einen Film draus machen, einen Ski-Expeditionsfilm. Und das war dann natürlich auch danach die Frage, so, puh, kann ja da jetzt keinen Film draus machen, weil wir haben ja eigentlich nichts gemacht an sich für das, was wir dort waren. Gemacht haben wir viel, also viel haben wir erlebt, eben insbesondere auch die Menschen vor Ort und einfach das kulturelle Miterleben, das war einfach ein ganz großer Teil und das war schon eine sehr positive Erfahrung, aber kommen sie mal wegen was anderem.
Also für alle, die in Geologie und Geografie immer so richtig Streber waren in der Schule, die interessiert das bestimmt. Wo genau in Tadschikistan seid ihr gewesen? Auf welchem Berg?
Die haben die meisten Berge dort, wo wir jetzt gerade waren, die haben da keine Namen. Die haben nur Nummern aus der Sowjetunion damals noch. Aber es ist im Vanchtal, V-A-N-J, und das ist ziemlich an der Grenze zu Afghanistan beim Panj-Fluss. Das ist der Grenzfluss. Also das ist gleich ums Eck von Afghanistan.
Ich finde das so spannend, wie ihr damit umgegangen seid mit diesem Scheitern, weil eigentlich hattet ihr ja was ganz anderes vor, wie du gerade auch schon beschrieben hast. Ihr wolltet einen schönen Skifilm machen. Am Ende ist es dann eher ja eine Reportage geworden darüber, wie ihr diesen mühsamen Aufstieg meistert und kurz vorm Ziel, kurz vor der großen Abfahrt ja quasi scheitert. Und Pauli, du als Psychologe findest das ja wahrscheinlich besonders spannend und hast ja auch die Dreharbeiten später dann in Südtirol, die ja den zweiten Teil quasi der Dreharbeiten begleitet. Was ich mich gefragt habe, was macht sowas eigentlich mit Menschen, wenn sie gemeinsam ihre Grenzen austesten und sich auch noch darüber Gedanken machen, auf dieser Metaebene unterwegs sind? Macht das so ein Projekt besonders schwer oder aus deiner psychologischen Sicht wahrscheinlich besonders reizvoll, oder?
Was soll ich dir jetzt da sagen, Joris? Das ist, also es ist in den ganzen alpinen Setting ist es ein Narrativ, dass Bergsteiger in die Berge steigen und dann scheitern sie an großen Projekten und dann stellen sie das in einen neuen Rahmen, dann reframen sie das so schön, dass das Scheitern auch was Gutes hatte und so weiter. Mein Erleben jetzt bei den dreien oder bei den vieren auch, der Simon war ja auch dabei, die haben das nicht gemacht. Die wollten Skifahren gehen, die betreiben einen großen Aufwand dafür, es hat nicht geklappt und dann war er auch fertig. Und das finde ich für mich jetzt spannender, zu sagen, okay, es hat einfach nicht geklappt und Punkt. Und nicht das jetzt noch in einen Rahmen stellen und ein Narrativ, Scheitern, das hat auch was Gutes. Ach, das finde ich den ganzen Alpinismus eher mühsam, jetzt persönlich gesehen. Und natürlich, es macht, wenn Menschen eine Reise tun, da passiert ja was. Deswegen ist man ja auch unterwegs als Skifahrer, als Bergsteiger. Und ich glaube, oder das ist ja nicht nur bei Extremsportlern so, sondern das kennt jeder von sich. Und das ist auch ein Anspruch dieses Films The Why, nicht nur der Frage nachzugehen, warum die drei Skifahrer das machen, also der Max, der Jori und der Fabian, sondern dass der Zuschauer sich die Frage stellt, ja, warum mache ich das eigentlich? Weil normalerweise wird es so sein, dass eine Person sich diesen Film anschaut, der eben auch leidenschaftlich Ski fährt. Vielleicht auf einen anderen Level wie die drei Skifahrer da. Aber das ist ja auch eine spannende Frage, wenn der sich nach dem Film stellt, ja, und warum mache ich das eigentlich? Und das ist sowas, einen Prozess anstoßen, darüber nachzudenken, was ich da draußen mache.
Absolut, ja, das ist ja genau das Spannende daran, an dieser Frage auch, warum mache ich das? Das kennt ja jeder von sich im Privaten, im Abenteuerbereich, vielleicht auch im Hobby, was man halt so alltäglich treibt. Max, wie war das so für dich unterwegs, dieser beschwerliche Aufstieg, diese sonnigen Momente, aber auch die traurigen Momente, der Schweiß, der Stress? Was sind so Momente in Tadschikistan jetzt noch, die du nie vergessen wirst? So Anekdoten aus dem Camp, so Dinge, die du immer wieder gerne erzählst?
Also was mir auf jeden Fall natürlich sehr im Gedächtnis sich so ein bisschen eingebrannt hat, ist dieser Moment, wo wir entschieden haben, na, das Ganze funktioniert nicht, wo wir halt echt viele Wochen dran hingearbeitet haben, weil Vorbereitungszeit ist ja auch noch irgendwo dabei, wo wir da im Dämmerlicht sind wir da am Zelt alle drumherum draußen gehockt, waren eingepackt und haben halt dann nach langer Diskussion festgestellt, na, das funktioniert nicht und wir packen jetzt das Zeugs und schauen, dass wir so schnell, wie es geht, da rauskommen. Das ist, glaube ich, so der Hauptding von der ganzen Reise natürlich, aber die schönen Momente sind natürlich diese ganzen kleinen Momente, wenn man eben, wie der Joey vorhin schon gesagt hat, irgendwo da im Nebel auf dem Gletscher rumstochert und dann plötzlich doch irgendwo die Sonne rauskommt. Aber das ist, glaube ich, auch so wie bei jeder auch noch so kleinen Bergtour. Gibt es da immer so diese speziellen Sachen, die einem im Gedächtnis bleiben. Und eben das Wetter, unten die Leute, einfach auch da die Zeit zu haben mit den Leuten unten und da in der Früh mit dem Hirtenjungen mitzulaufen und der zeigt einem dann irgendwie die Landschaft und so, das ist natürlich Wahnsinn.
Es ist so zweigespalten, eben einerseits mit die Leute vom Ort Zeit zu verbringen und versuchen zu kommunizieren, wenn wir nicht die gleiche Sprache sprechen, einfach überhaupt nicht, und doch irgendwie einen Weg gefunden zu haben, dass man sich versteht. Auch trotz Sprachbarriere, da hat es viele Momente gegeben, also wir sind irgendwo im Nirgendwo mit die Ski auf einmal rumgestiegen und dann kommt halt irgendjemand aus dem Haus und redet uns zuerst auf Farsi eben an, hat es dann noch mit, wie heißt die andere Sprache, da haben sie noch eine eigene Bergsprache, hat es dann auch noch probiert und dann hat er es noch mit Russisch probiert und wir sind halt nur immer mit großen Augen da gestanden und haben, haben versucht zuerst auf Englisch zu antworten und dann auf Deutsch und haben halt eigentlich quer aneinander vorbei kommuniziert, aber irgendwie sind wir, also wenn ich mir ganz erinnere, so nach unserer letzten Aktion, wir haben ja dann noch eine zweite Aktion gemacht bei der Rinne, sind wir irgendwo an so einer Bushaltestelle rumgehockt und auf einmal kommt ein Typ daher, sternhagelvoll, den hat's so gefallen, dass wir da sind und hat uns in irgend so eine Tankstellenverschlag reinzogen, mehr oder weniger, und hat Vollgas saufen angefangen mit uns. Und wir haben uns blendend verstanden. Keine Ahnung, was wir miteinander geredet haben, aber irgendwie.
Ja, und mit der Zeit kamen immer mehr Leute daher. Und irgendwann mal hat er noch irgendeinen ehemaligen Englischlehrer aus dem nächsten Dorf dahergezogen, dass wir uns dann besser verständigen können. Also es waren dann, ich weiß nicht, 15 Leute oder so, und die haben dann Essen aufgetischt und was weiß ich. Und super witzig.
Also ich merke schon, diese Gastfreundschaft hat euch echt geflasht da vor Ort. Was würdet ihr sagen, Tadschikistan, für wen ist das besonders gut geeignet? Für welche Art von Abenteurer?
Also für diejenigen, die total flexibel auf jede Situation sich neu einstellen können. Nicht für Leute, die alles von vorweg geplant haben wollen. Das funktioniert nicht. Sondern einmal hinfahren und dann schauen wir mal, was passiert. Für solche Leute ist das. Aber man wird dann meistens positiv überrascht, würde ich sagen.
Ja, das finde ich auch so spannend. Ihr hattet ja eigentlich viel weniger Tage eingeplant, wenn ich es eben richtig verstanden habe. Ne? Also man sollte nicht sagen, das ist jetzt so ein 7-Tage-Trip und dann ist man nach 7 Tagen zurück, sondern vielleicht so ein bisschen Puffer nach vorne und hinten einplanen, oder?
Ja, also insgesamt waren wir 3 Wochen dort. Eben nach 2 Tage Anreise und dann 7 Tage am Berg, da ist dann schon das erste Mal wirklich völlig, da ist dann die Lawine abgegangen. Dann sind wir wieder zurück ins Dorf, haben dort noch, glaube ich, 1 Woche verbracht und immer geschaut, ob das Wetter besser wird. Haben dann noch einmal eine 2. Aktion angestartet. Eben, es ist ja so umfangreich, dass man das ja gar nicht in diesem Film greifen kann. Eben, dann ist der Simon, der Max und ich nochmal auf eine 2. Aktion gegangen. Da haben wir vom Tal aus eine Rinne gesehen und haben gesagt, ja, da kommen wir mal hin. Die Höhenangaben von unserer sowjetischen Karte ignorieren wir, weil die ist so alt. Die kann nicht richtig sein, dass das auf einmal 3000 Höhenmeter darauf sein. Das schaut immer viel näher aus und haben gesagt, wir kommen da in 2 Tagen rauf. Braucht haben wir dann 4 Tage und haben in der Hälfte der Rinne aufhören müssen. Das war so ein Magic Moment. Das kann ich mir noch gut erinnern, dass ihr und der Max sind da Vollgas. Wir müssen darauf. Der Simon, der Filmer, hat sich derweil woanders positioniert. Und irgendwann funkt er uns an, hey Jungs, regnet es bei euch eigentlich auch schon fast? Und wir sind da auf 4.500 Meter gestanden, dann sind wir mal stehen geblieben und haben geschaut. Aha, ja, eigentlich ist es viel zu warm und eigentlich regnet es jetzt eigentlich wirklich fast. Und eigentlich kommt jetzt schon wieder der ganze Berg uns entgegen und eigentlich sollte man es jetzt wieder lassen. Ja. Und das war dann so der Aha-Moment, dass wir dann wieder abgebrochen haben und wieder nicht Skifahren sind. Aber das ist eine andere Geschichte.
Ja, sehr viele Geschichten. Einige davon sieht man auch in dem Film. Lass uns auch mal über Südtirol sprechen. Das ist ja der 2. Drehort gewesen. Dort seid ihr dieses Jahr gewesen. Ist noch gar nicht so lange her. Ja, und ihr habt ja auch eben nicht diese typischen Touri-Strecken besucht, was wir hier im Podcast auch mal wieder besonders spannend finden, wenn Abenteurerinnen und Abenteurer eben abseits der Touri-Pfade unterwegs sind. Ja, Joey, wie habt ihr denn diese ganz besonderen Lines und Freeride-Hänge da so entdeckt? War es nur Google Earth oder habt ihr auch zwischendurch mal so im Dorf nachgefragt, nach Tipps gefragt? Wie habt ihr so euren Alltag in den Bergen da organisiert?
In dem Fall in Südtirol, das Skifahren war dann schon eher nebensächlich. Da ist es schon hauptsächlich drum gegangen, okay, wir reden jetzt über das Warum. Von dem her, ja, habe ich halt was wieder auf Google Earth gesucht, was lustig ausschaut, sagen wir mal so, zum Skifahren. Aber zusätzlich muss man ja schon auch sagen, der Pauli, der wohnt ja in Südtirol und ist auch Bergführer und ist, glaube ich, auch schon das ein oder andere Mal auch auf dem Ortler gewesen und hat dort schon auch viel mitgeholfen, hat auch mit den Bergführer von vor Ort kommuniziert und hat da sehr viel Info mit eingeholt und kennt sich dort halt auch sehr gut aus.
Ja, und ich denke, Pauli, du würdest auch sagen, jederzeit Südtirol kommt vorbei, es ist perfekt hier, nicht nur um sich selbst zu finden und der Frage nachzugehen, warum tue ich das, sondern einfach auch, weil Südtirol verdammt schön ist, oder?
Ja, so ist es. Genau. Aber es gibt ja viele schöne Plätze.
Deswegen wohnt er ja dort.
Ja, genau.
Da muss er nicht hinfahren.
Was macht denn Südtirol so besonders? Egal, ob man jetzt wandert, klettert oder Ski fährt.
Das muss man ja die Menschen fragen, die da hinfahren. Und wenn man die Menschen fragt, dann hat es immer eine Kombination mit Landschaft zu tun und mit Gastfreundschaft, sagen die auch, und mit der Küche, also das Essen. Das ist halt, wahrscheinlich ist Südtirol ein Sehnsuchtsort für viele Menschen und deswegen kommen sie auch. Und ich lebe da, weil ich da verwurzelt bin. Aber ich kann das nachvollziehen, dass man hierher kommt. Letztendlich, ob man dann in Tirol ist, in der Schweiz ist oder in Osttirol, was halt in Südtirol durch die Gegend steht, das sind eben die Dolomiten und die sind dann schon sehr speziell und sehr schön.
Wie hast du die Dreharbeiten erlebt aus psychologischer und Bergführersicht? War das für dich besonders aufregend, herausfordernd oder vielleicht auch irgendwie mal so ein cooler Ausbruch aus deinem Alltag?
Na, das ist kein cooler Ausbruch aus meinem Alltag. Das ist mein Alltag. Aber was da ganz zu Beginn wichtig war, war die Rollen zu klären. Und das heißt, ich bin mit dem Joey, mit dem Max und dem Fabian unterwegs und ich bin jetzt in dem Moment kein Bergführer. Also ich kümmere mich nicht darum, wo steigen wir auf, wo fahren wir ab. Also natürlich habe ich da Mitspracherecht und mein Wissen wird auch eingefordert, aber das ist nicht mein Fokus und das war nicht mein Fokus, weil das ist wichtig, weil ich muss mich ja auf die drei einlassen, also in den Gesprächen und gleichzeitig, die sind ja Experten in dem, was sie da machen. Und das ist ja, wo die runterfahren, das ist ja jetzt kein Bergführergelände. Also das ist ja nicht der Arbeitsplatz, wo ich als Bergführer unterwegs wäre. So, also zu Beginn stand die Rollenklärung. Und dann auch schon auch das Abtasten. Wir wussten ja nicht, was da rauskommt. Weil was wir nicht wollten, ist so dieses philosophische Stammtischgespräch, warum mache ich das? Sondern es ging halt darum, so hinter die fünf Ecken zu schauen. Und da weiß man ja nicht, was passiert. Ich ja auch nicht. Weil es lebt ja davon, dass sich alle drei so richtig einlassen. Und das war für mich dann schon schön, auch den Fabian, den Max und den Joey da begleiten zu können. Und mal wirklich hinzuschauen, was die da machen. Ich bin ja auch leidenschaftlicher Skifahrer und ich kenne zu Genüge solche Freeride-Filme. Aber es ist anders, für mich war es anders, mit denen mit zu sein und zu verstehen, was die wirklich machen. So. Und mit dem Fokus waren wir 2 Tage unterwegs. Und das ist ja dann ein Prozess. Ein Prozess, was rauskommt. Und dann eine Herausforderung, auch diesen Film da auf diese 20, 30 Minuten zusammenzuschneiden, weil unsere Gespräche waren ja verteilt auf über 2 Tage letztendlich.
Wie hast du das eigentlich hinbekommen, dass es immer wieder diese Deep Talk-Situationen gab? Klar, es gibt dann zwischendurch auch Aufnahmen, wie die Jungs da Skifahren, Spaß haben. Aber immer wieder, so gerade im Zelt, oft auch nachts, sind das ja sehr tiefgründige Gespräche. Wie hast du das geschafft, dass es immer wieder dazu kam?
Ja gut, der Fremde in der Gruppe war ja ich. Und wie der Max beschrieben hat, auch ein Ziel war, wieder sich gemeinsam zu treffen. Und dann waren also der Max, der Jo und der Fabian wieder gemeinsam unterwegs. Und eine ganz wichtige Rolle hatte ja auch der Kameramann, der Simon. Weil der war in Tadschikistan mit. Also diese vier kannten sich richtig gut. Und ich war da die fremde Person. Und das ist jetzt wiederum mein täglich Brot, nicht? So zurückhaltend sein, sich einlassen, auch zu die Situation zu erspüren, um was es jetzt hier geht. Und wir hatten ja ein Commitment darüber, über das zu sprechen. Und es gab auch klare Linien oder zumindest Abmachungen. Wenn es was gibt in Gesprächen, wo wir nicht tiefer einsteigen oder was auch nicht in den Film kommen soll, dann zieht man da halt die Reißleine. Das ist aber nie passiert.
Ja, es wirkt auch so. Ihr seid einfach komplett authentisch. Wir wollen jetzt natürlich in diesem Podcast nicht nur über den Film sprechen, sondern es soll ja auch spannend sein für alle, die den Film vielleicht noch nicht gesehen haben oder gar keine Zeit haben, den zu schauen. Deswegen, Joey, an dich so allgemein die Frage, du machst das ja regelmäßig, solche Abenteuer, auch mit Kumpels, auch eben dann eng an eng im Zelt schlafen. Wie kriegt ihr das eigentlich untereinander immer hin, dass ihr trotzdem Freunde bleibt? Weil es kann auch mal Streit geben oder Uneinigkeit darüber, wie man den Tag so gestaltet. Wie schafft ihr es, Buddies zu bleiben?
Also es gibt schon Spannungsmomente, insbesondere wenn viel schief geht, dass man schon streiten anfangen könnte, sagen wir mal so, oder so in einer gewissen Weise einen Lagerkoller bekommt. Andererseits, wenn man merkt, okay, jeder versucht am gleichen Strang zu ziehen, dass man das Ziel erreicht, was man ja davor auch definiert hat und auch jeder das wirklich verfolgt, das verbindet einfach. Und da, also da gibt es dann gar nicht mal mehr so viele Probleme, weil jeder vom gleichen Ziel redet. Natürlich ist das immer spannend, wenn jetzt eine fremde Person kommt, mit der man vielleicht noch gar nicht einmal so viel gemacht hat und vielleicht irgendwo dann einmal enttäuscht wird, weil man dann sieht, okay, das die ziehen jetzt vielleicht doch nicht beide am gleichen Strang. Und dann kann es schon mal clashen auch. Aber das versucht man natürlich auch, sagen wir mal, in einem Rahmen zu halten, dass man jetzt nicht völlig auseinanderbricht. Aber natürlich, solche großen Expeditionen, da überlegt man sich schon sehr genau im Vorhinein, mit wem man 3 Wochen mehr oder weniger aufeinander schlaft, sagen wir mal so.
Da frage ich doch direkt mal den Psychologen in unserer Runde. Das ist ja spannend für alle, die diesen Podcast auch hören und mal mit Freunden unterwegs sein wollen oder sich so ein, ja, für ein größeres Abenteuer zusammenfinden. Wie findet man die richtigen Leute? Wie, ja, stellt man eine Crew zusammen für ein Abenteuer?
Die Frage lautet ja, was macht eine gute Freundschaft aus? Und das ist ja unabhängig, ob das am Berg stattfindet oder sonst irgendwo. Und gute Freundschaft macht halt aus, dass sie erstens über lange Zeit gewachsen ist, dass Platz ist für Gutes, Schönes, Schlechte und auch für Reibereien. Und dass man ein Gefühl hat, ein Freund ist auch da, wenn er zwar nicht physisch da ist, aber anwesend, wenn ich ihn brauche. Also das ist ja, was ich sagen will, das ist was Langes, Gewachsenes. Also meine Empfehlung ist schon, also jetzt sich schon gut zu überlegen, mit wem man länger wo unterwegs ist, so wie der Joey das sagt. Besonders wenn es hart auf hart kommt. Mhm. Also hart auf hart meine ich, wenn ich da in Südtirol zum Skifahren bin mit 3 Kollegen und Freunden, das ist ja leicht zum Aushalten, nicht? Weil erstens ist es schnell vorbei, dann bin ich wieder zu Hause oder wieder unten. Aber wenn ich da in einer fremden Gegend bin, wie jetzt Tadschikistan zum Beispiel, da fallen die Masken dann. Und dann geht's ans Eingemachte. Und dann ist es besser, man ist schon vorher gute Freunde, als wie nicht.
Und umso mehr kann man dann hinterher die Freundschaft vertiefen und Anekdoten sammeln, über die man dann noch Jahre danach sprechen kann. Das ist ja das Schöne, diese Aufs und Abs, die man dann gemeinsam erlebt, ohne sich zu zerstreiten. Genau. Max, was ich bei dir so spannend finde, du hast ja auch Familie, ne? Also du riskierst ja nicht nur ja, dein Leben, sondern auch ja, hast einige Menschen zu Hause, die sehr, sehr, sehr mitfiebern, sag ich mal. Wie machst du es grundsätzlich? Wie gehst du dann vielleicht auch anders mit Gefahren um?
Ich weiß nicht, ob ich direkt anders mit Gefahren umgehe. Also ich habe mir, glaube ich, auch bevor ich Familie, bevor ich Kinder hatte, mir immer relativ genau überlegt, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, was sind meine Kriterien, wenn was passiert, wie komme ich aus der ganzen Situation wieder raus? Natürlich tut man irgendwo so einen kleinen Schritt zurück machen. Ich glaube, das macht jeder automatisch und geht nicht so weit an seine Grenze hinein, aber man macht sich trotzdem Gedanken, wie ich eben, wenn irgendwas schief geht, aus der Situation wieder rauskomme oder ob das möglich ist. Jetzt würde ich gerne noch kurz zu einer Frage nach vorne reinspringen, wenn es geht. Ja, klar, und zwar gerne. Zu der Freundschaft, wie sie sich entwickelt am Berg und so. Ich glaube, ich würde es fast noch einen Schritt nach vorne sehen. Und zwar, wir sind irgendwo auch eine Zweckgemeinschaft. Klar, wir haben alle ein sehr, sehr ähnliches Ziel. Und wenn das stimmt, dann ist das Team, glaube ich, da ziemlich schnell in einem Boot und zieht an einem Strang. Und daraus wiederum entsteht dann natürlich dann eine super gute Freundschaft. Und gerade bei uns dreien, beim Fabi, beim Julian, bei mir, ist das Ziel von so einer Reise sehr einfach zu definieren und sehr deutlich und super nah beieinander. Und dadurch passt es gut, so auch gut, so super zusammen, glaube ich, wenn wir unterwegs sind, auch wenn wir super unterschiedlich sind, alle zusammen. Und natürlich aber eine super gute Freundschaft sich daraus entwickelt hat.
Ja, und das sieht man dem Film tatsächlich auch an. Dann lasst uns jetzt am Ende auch nochmal so eine kleine Runde machen und genau diese Frage stellen nach dem Warum. Joey, fangen wir mit dir an. Hast du für dich mittlerweile die Antwort gefunden, warum bitteschön du das alles machst?
Ja, also es ist was für mich. Es ist was, was mir gefällt. Es ist was, was mir gut tut. Das will ich einfach machen, weil es einfach Spaß ist, so ein Projekt zu haben, in einer kleinen Weise, so eine kleine Aufgabe, so ein Mini-Projekt an einem Tag einen Gipfel zu besteigen zum Beispiel. Das ist eine Aufgabe. Und der Weg ist das Ziel dorthin. Das ist einfach, das macht einfach Spaß und ja, das zu meistern. Und
Max, wie ist bei dir? Was würdest du antworten auf die Frage, warum du dich wieder in diese Freeride-Abenteuer stürzt?
Natürlich, das ganze Skifahren ist eine, ich sag mal, relativ egozentrische Sache, die man da macht. Da wird man niemandem irgendwie was Gutes tun, außer man sich selber eben. Und aber das ist halt irgendwo auch wichtig und so doof es ist, das ist wahrscheinlich so der Grund, weil man es einfach für sich macht und weil es einem irgendwie gut tut und weil man sich irgendwie getrieben ist, sage ich mal, das Leben so schön zu gestalten, wie es geht.
Ja, dann das letzte Wort, wie so oft hat der Psychologe auch in dieser Runde. Pauli, was würdest du sagen? So ganz grundsätzlich, warum machen so viele Abenteurerinnen und Abenteurer das? Warum gehen sie immer wieder ans Limit, immer wieder an ihre Grenzen, riskieren eben auch viel?
Menschen sind bedürfnisgeleitet. Und Skifahren auf den Level, wie es der Fabian macht, der Max und der Joey macht, die haben ein sehr hohes Level. Aber auch Menschen, die ganz normal wie du und ich Skifahren, wir decken auch ein Bedürfnis damit. Und das, was wir, wenn wir unseren Sport betreiben, in dem Fall dieses Skifahren oder das extreme Skifahren da, man spürt genau, was da jetzt war und was da jetzt so schön war, wenn man die genaue Dosis erfasst hat. Also wenn man richtig gefordert war, wenn man nicht überfordert und nicht unterfordert war, dann spürt man das. Und das nächste ist, es fällt einem schwer, solche Erlebnisse und Gefühle in Worte zu fassen. Deswegen meine Antwort ist, die wissen, warum sie das machen. Vielleicht fehlen einem die Worte. Aber sich bewusst die Frage zu stellen, warum mache ich das? Das ist eine sehr lohnende Frage und das ist in allen Bereichen, was wir tun, im Arbeiten, in der Beziehung, im Sport, in allem, was wir tun, ab und zu sich die Frage stellen, warum mache ich das?
Und das ist jetzt auch eine kleine Hausaufgabe für alle Hörerinnen und Hörer von diesem Podcast. War eine besondere Folge heute. Ey, und Jungs, ich finde, wir haben es echt gut hinbekommen. Dafür, dass wir zu viert sind an vier unterschiedlichen Orten, haben wir uns wenig unterbrochen, oder?
Vielleicht gerade deswegen.
Guck, und jetzt geht's los.
Das könnte man ja jetzt machen.
Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder. Und ich wünsche euch weiterhin viel, Gerne. Viel Spaß bei euren Abenteuern.
Vielen Dank.
Danke auch.
Danke, danke.
Rausgehört.
Ja, eine ganz besondere Rausgehört-Episode und umso mehr interessiert mich natürlich, wie hat dir die Episode gefallen? Hast du vielleicht noch eigene Fragen an die Filmemacher von The Why oder die anderen Abenteurer aus dem Rausgehört-Podcast? Ich freue mich immer auf dein Feedback, gerne per Mail an podcast@globetrotter.de oder natürlich auch in den Social-Media-Kanälen von Globetrotter bei Facebook oder Instagram und lass doch auch gerne mal eine Empfehlung bei Apple Podcasts da und eine Bewertung, da freuen wir uns auch sehr drüber. Das war die 33. Episode vom Rausgehört-Podcast. Schon in 4 Wochen bekommst du hier die nächste Folge. Bis dahin, schau doch gerne mal im Blog zum Podcast vorbei. Den findest du auf globetrotter.de/magazin. Dort gibt es alle Infos zu meinen spannenden Gesprächspartnern, ihren Reisen und natürlich alles an Service, Beratung und Equipment. Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon.
Erinnerst du dich an deine Lieblingsreise? Jetzt gibt es einen Podcast voller Lieblingsreisen. Erlebe mit uns spannende Outdoor-Expeditionen und schnür den Backpacker für abenteuerliche Regennächte auf der Isomatte.
Wie der Nebel dampfend aufsteigt über dem Wasser, ein richtig schöner Ort, um wach zu werden.
Lieblingsreisen.
Bier gibt's, sehr gut. Und Brezen sehe ich da zum Beispiel auch.
Cheers. Dein neuer Reisepodcast.
Man muss einfach runterfahren. Man muss Denken ausschalten und Fühlen einschalten.
Ja, jetzt schwebe ich geradezu. Also, ich fühle mich echt wie neugeboren. Super, super toll.
Mit uns erlebst du Mikroabenteuer und die weite Welt.
So, wow.
Wir sind du. Wir wollten ja nicht gleich den ganzen Laden leer essen.
Ja, du siehst ja nur geil, was es am Schluss kostet.
Lieblingsreisen.
Jetzt gehen wir über den Bazar in Marrakesch.
Jetzt entdecken, abonnieren und mitreisen. Lieblingsreisen gibt es überall für dich, wo es Podcasts gibt. Kommst du mit?